Also spiel doch mal was Schönes, Felix. Ich spiel auch mal was.
Auf wo bist du auf Fist?
Es ist Sommer in der Stadt. Die sanften Sonnenstrahlen erwärmen dein Gesicht und du spürst die sommerliche Luft. Die Menschen tragen leichte Kleider. Der Wind umweht sie und sie flanieren durch die Stadt.
Herzlich willkommen, Lambert Lamra Jazz. Das ist einfach mal die 24. Folge mit einem lyrischen Intro.
Ja.
Muss man sagen, ganz toll.
Es ist Sommer in der Stadt.
Es ist eine absolute Weltpremiere, denn Felix hat mich in meinem heiligen Hallen, den Lambert Studios, besucht. Das ist das erste Mal, dass du in Berlin bist. Tatsächlich, wie gefällt es dir in der Hauptstadt?
Ja, interessant. Ist es East or West Berlin?
Du darfst raten.
Ich weiß es ja. Das sind ja so Fragen, die so Berlin-Touristen wie ich dann stellen.
Ja.
Nein, ich bin erstaunt. Es war schwierig, das zu finden hier, weil man ist sehr zentral in der Innenstadt und dann kommt man so in deine Bereiche und dann öffnet sich da so immer neue Räume und wir sind hier quasi in einem Saal. Es ist wirklich ein wie so ein Sendesaal von so einem Rundfunkstudio. Es ist hier wahnsinnig. Wie viele Instrumente hier stehen in diesem?
Also das zweite stimmt. Ich habe das Gefühl, Felix will sich über mich lustig machen, über mein kleines Kabuff, in dem ich seit vielen Jahren erfolgreich arbeite. Tatsächlich, es passt viel rein, das muss man schon sagen, ne? Aber es ist nicht... Es ist kein Saal. Nein.
Nee, es ist ein Raumwunder, muss man also wirklich sagen. Ich weiß nicht, wie privat wir hier werden können, aber
erzähl alles. Die Leute
es ist erstaunlich, wie viele Instrumente in diesem wirklich kleinen Verschlag. Du hast es wirklich geschafft, hier steht ein Flügel, ein Klavier, ein Elektroklavier, mehrere Synthesizer.
Ja, und Gitarren da hinten in der Ecke.
Noch Gitarren, ja.
Genau. Ich fühle mich hier pudelwohl. Es ist ähnlich wie damals in den WGs, in denen ich gewohnt habe. Du erinnerst dich. Ne? Ich brauche einfach wenig Platz.
Ja,
dann
das
bin
ist
ich aber alles kreativ.
Ja. Können wir davon erzählen?
Haben wir, glaube ich, schon
haben
mal.
Wir schon, ja, wie du wirklich auf 2 Quadratmetern haustest, hinter der Küche.
Ja. Das war für mich so eine Art Ablasshandel. Du weißt ja, in welchen Schlössern ich groß geworden bin. Und deswegen wollte ich da so eine Art sozialen Ausgleich schaffen, indem ich mich einfach in so 2 Quadratmeter Zimmer für mehrere Jahre einquartiere.
Ja, das kann man wirklich nicht sagen, dass du jetzt besonders dekadent mit Wohnraum umgehen würdest. Das ist hier alles sehr effizient.
Muss man sagen. Aber dadurch konzentriert man sich aufs Wesentliche. Und du weißt ja selber, was hier für mega krasse Platten entstehen.
Ja, völlig richtig. Ja. Man ist dann doch erstaunt.
Ja, muss man sagen. Okay, also Präsentation. Wir haben einen Präsentator gefunden.
Ja, wen?
Ja, Hupa Bupa.
Ach, toll, lecker.
Ja, weil die wollen jetzt wieder groß durchstarten, weil Wiklis ist ja raus aus der Quengelzone.
Ist es so?
Ja, Wiklis ist aus der Quengelzone raus. Die werden nur noch als Dragés verkauft. Und deswegen hat Hupa Bupa nutzt jetzt die Chance, um den Markt nochmal aufzurollen. Mit ganz tollen Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel Eistee.
Wirklich? Brattee.
Brattee, genau. Das ist der Präsentator der nächsten Folge.
Hupa, toll.
So, und außerdem, pass auf, wir machen jetzt hier an dieser Stelle, das wird gerade richtig lustig, aber wir machen an dieser Stelle nicht weiter, wenn jetzt nicht mal ordentlich gedrückt wird. Und zwar worauf?
Auf die Likes?
Nee, auf die 5-Sterne-Bewertung.
So. Die 5-Sterne-Bewertung?
Ja, pass auf, du spielst jetzt mal eine Jeopardy, die Jeopardy-Melodie. Ja. Und wir warten jetzt einfach mal, bis die Leute ordentlich mal, alle, die jetzt einschalten und irgendwie Bock auf coole Jokes haben von den Jazzhasen, die müssen sich leider jetzt gedulden. Und erst wenn wir in diesem Moment quasi 23 5-Sterne-Bewertungen bekommen, dann geht's hier weiter. Ja, da kommen sie rein. Merkst du's? Es macht Klinge. Kling, kling. Ja, vielen Dank. Oh, noch jemand hat gedrückt. Danke. Wir sind bei 22 unten. Ja. Nathalie aus Barmbek hat sich erbarmt. Vielen Dank, Nathalie.
Danke. Okay, dann kann es weitergehen.
Es kann weitergehen. Wenn ihr mitreden wollt in unserer Sendung, ruft einfach an 555-327677. Dann kann man einfach sich direkt live einschalten.
Bei uns?
Ja, ja. Man kann einfach mit dem Festnetztelefon anrufen. Kennst du das nicht? 555 waren früher, wurde immer, wenn du im amerikanischen Fernsehen...
Genau.
Wurden immer die Nummern mit 555 angegeben.
In jedem amerikanischen Film ist die Vorwahl immer 555.
Ich glaube, das hat sich aber geändert. Also weil genau, diese Nummern existieren nämlich nicht, ne? Oder wie ist das?
Ich glaube nicht.
Ja, und deswegen, sonst die Leute waren früher nämlich wirklich so doof und dachten, ah cool, wir können bei Alf anrufen.
Aber meinst du, dann ruft gleich jemand an während der Aufzeichnung? Ja, jetzt, wo du die Nummer gesagt hast.
Das kann auf jeden Fall passieren. Und
es kann jetzt jede Sekunde das Telefon klingeln.
Oh, ja.
Aufregend.
Ja, ja.
Das ist ja wie, wir sind ja die Domian des Jazzes.
Es ist soweit. Ja. Die Nominierungen für den Opus sind raus. Hast du mitbekommen, oder?
Du hast einen Affenzahn. Ich komme gar nicht hinterher. Ja. Also ich bin mental hinterher. Ich muss hier live vertonen und ich muss erstmal ankommen hier als Tourist in Berlin. Ich dachte, wir machen erstmal so einen gemütlichen City Talk und du haust ja einen nach dem anderen raus. Also Opus-Nominierungen sind raus.
Ja.
Hab ich.
Wir verschlafen. Du verschlafen?
Hm? Ja, habe ich verschlafen und ich freue mich aber natürlich schon wahnsinnig, den Opus zu schauen und dann die Opus-Sonderfolge auch dieses Jahr wieder eine alte Tradition zu machen mit dir. Aber wer ist denn da so? Was sind denn die Highlights?
Ich habe mich natürlich noch nicht mit befasst, weil mir nicht zugetragen wurde, dass ich nominiert worden wäre und ich kann mir vorstellen, womit das zusammenhängt.
Mit der Opus-Folge?
Ja, mir wurde zugetragen, dass die nämlich sehr wohl unseren Podcast hören im Opus-Komitee und die waren überhaupt nicht erfreut über Folge 5. Für alle unsere Fans, bitte nochmal nachhören. Wir haben eigentlich nur Gutes zum Opus zu sagen gehabt, aber es wurde uns, glaube ich, nicht abgenommen.
Absolut. Das ist ja quasi der Grand Prix d'Eurovision für Schlaumeier.
Na, so ist es. Nee, ich habe ja ein Jazz-Album gemacht, deswegen wurde ich natürlich nicht zu einem Klassik-Gala nominiert. Ja, ist ja klar. Also ich habe es auf jeden Fall nicht mitbekommen, aber es auch, dauert auch wahnsinnig lange, diese ganzen Nominierungen durchzuarbeiten, denn es ist wirklich fast jeder Hans und Franz irgendwie nominiert. Das ist so ein Trick.
Ja.
Um auf Social Media möglichst eine große Welle zu machen, dass jeder mal sagt, hallo,
ich bin nominiert. Ist das denn wohl ein Publikumspreis also oder ein Jurypreis?
Jurypreis.
Ein Jurypreis, die entscheiden das am Ende.
Ich glaube ja.
Okay.
Ja. Und es dürfen ja auch nicht alle Leute, die nominiert wären, dann zu dieser schönen Veranstaltung im ZDF, weil so viel Platz haben die
natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ja.
In Mainz.
Kannst du dich an unseren Besuch in London erinnern?
Es war 2010.
So ist es, um den 6. Dezember herum.
Ja,
um den 6.
da Dezember. Kann ich mich dran erinnern.
13 Jahre ist es her. Wir haben dort Konzerte gespielt mit diversen Bands aus der Indie-Szene der damaligen, die einfach ja total angesagt war.
Das war wahnsinnig angesagt, dass wir in den angesagtesten Clubs Londons spielen.
Bull and Gate hieß, glaube ich, eine so eine Kaschemme und so ein Dublin Castle oder so.
Ja, Dublin Castle.
Dublin Castle. Ich erinnere mich nämlich, weil es gab einige Rückmeldungen zum Thema Coverbands.
Ja.
Und wir hatten einen Abend verbracht, an dem wir nicht spielten, um uns in London so ein bisschen um die Szene anzugucken und so, und sind in irgendeinem Laden gelandet, wo eine Weezer Coverband gespielt hat.
Völlig richtig.
Ja. Wir haben das jemals wieder drüber geredet, weil ich bin ja großer Fan eigentlich der Band Weezer.
Also ja.
Ich habe jetzt noch mal das ganze Werk, die ersten zwei Platten natürlich nur,
ja,
ich das ganze Werk durchgehört. Das ist, die bringen ja jedes Jahr eine Platte raus. Aber ich habe gedacht, das wäre doch noch mal was. Eine Weezer-Coverband. Ich erinnere mich, dass es wirklich damals wahnsinnig gut angekommen ist. Da waren auch bestimmt 300 Leute, die halt jeden einzelnen...
Das war der absolute Wahnsinn. Ja. Ich war aus meinem Gedächtnis gelöscht, du hast völlig recht.
Ja, unser Kollege Daniel, der war komplett sauer, weil der wollte eigentlich in einen hippen Techno-Schuppen gehen und wir sagten, nee, wir bleiben jetzt hier schön bei Weezer Coverband. Ja, und hatten einen Heidenspaß und es war genauso, wie du sagst, also wir kannten ja alle Songs so aus den 90er Jahren noch, man konnte bei allem mitsingen, es war egal, ob es jetzt das Original Weezer war oder nicht.
Sehr gut.
Ja.
Ja, dieses ganze Coverband-Thema, das treibt mich dann doch um. Ich bin auch schon immer so am gucken, was gibt's da so. Es gibt ja dann doch auch für die großen Bands diverse Coverbands. Also das sind ja aber dann so Tribute-Bands. Ne? Die machen dann quasi eine Band nach, aber es gibt ja auch Coverbands, die verschiedene Hits spielen. Was würdest du präferieren? Würdest du jetzt eher zu einer...
Also eher so die Toten Ärzte oder eher Feuerengel?
Ja, oder ich meine, es gibt ja auch so Bands, die spielen dann einfach das Beste der 70er, 80er, 90er und die Hits von heute.
Ja, heißt das nicht Top 40 auch?
Top 40, genau. Also die großen 40.
Hast du jemals Leute getroffen, die in einer Top 40-Band spielen?
Ich habe mal in einer Top-40-Band gespielt.
Okay.
In einer Top-40-Band, wo wir spielten bei, das war dann immer gutes Geld. Da spielten wir dann auch auf Hochzeiten, Kongressen, Stadtfestbühnen.
Also Summer of 69.
Summer of 69.
You're Simply the Best.
Ja. Simply the Best hatten wir auch drauf, klar.
Klar.
Sowas, genau, für diverse Hits. Und am schönsten war aber eigentlich immer das Hochzeitenspielen. Weil dann wurde man quasi... musste man irgendwo nach Brilon im Sauerland fahren. Da wurde dann irgendwie so ein Gutshof gemietet. Dann baute sich die Band auf, mit eigener Sound- und Lichtanlage natürlich mitgebracht. Ja. Und ich glaube, so das Spielen hat mich immer gar nicht so gestört. Das war eigentlich eher so eine heitere Sozialstudie. Was dann doch sehr befremdlich ist, ist natürlich, dass man dann auch einfach mal so 4 Sets spielt oder so. 4-mal eine Stunde. Das gibt es ja dann doch selten. Und es gibt ja wir haben ja auch über Catering geredet und solche Sachen, es gibt ja keine normale Backstage-Situation da. Das heißt, man sitzt dann immer so, zusammen mit der Hochzeitsgesellschaft sitzt man so am Katzentisch. Und da sitzt dann immer zusammen die Band mit dem Hochzeitsfotografen und dem DJ.
Ah ja.
Das ist eine Leidensgemeinschaft.
Okay.
Das sind quasi die externen Berufe, die da noch dazu gebucht werden.
Weißt du was, Felix?
Was?
Du musst mal das Mikro umdrehen.
Du hast doch gesagt, das ist vorne.
Nee. Guck mal, das ist vorne.
Ah.
Jetzt werden wir dich auch richtig hören können.
Sehr gut.
Entschuldigung an alle unsere Fans da draußen. Felix hat falsch ins Mikrofon reingesprochen. Das ist natürlich Silber immer vorne und nicht schwarz. Ist ja klar.
Ist ja klar. Nee, und das war ganz toll natürlich mit diesen Coverbands. Da also habe ich wirklich heitere Sachen erlebt. Und dann habe ich neulich gedacht, ja, das könnte man doch mal wieder machen. Als ich dann durch das Boomer-Medium Facebook scrollte, bin ich nämlich in einer Gruppe gelandet, die heißt irgendwie sowas wie Bands gesucht oder sowas. Ganz toll. Und da war dann interessant, es gibt ja auch so einen bestimmten Coverband-Sprech.
Ja,
so einen bestimmten Duktus. Also hier gibt es zum Beispiel eine Anzeige, habe ich gefunden. Gitarrist gesucht. Zeitnah. Coole Cover-Rock-Programm. Bei uns geht's richtig zur Sache. Sänger und Sängerin in Front. Band ist gebucht. Proberaum, Licht, Tonanlage, Stadtfeste, Dorffeste etc. Gute Musiker im Kader. Proberaum in Homburg.
Homburg?
Ja.
Bad Homburg?
Ja. Hey. Rockmusik kann jede Party zum Glühen bringen.
Ja, so ist es ja.
Schreib uns einfach mit Telefonnummer. Du solltest mobil sein, Rhythm und Solo spielen können. Zeit, um einmal zu proben pro Woche. Aus Raum Saarland-Pfalz kommen. Bock auf Live-Auftritte haben. Alter, Nationalität, völlig egal. Passen muss es.
Ja, das stimmt. Da haben Sie aber auch recht.
Und dann habe ich noch was gefunden, das hat mir eigentlich, also ich habe wirklich da mehrere schöne Anzeigen hier gefunden, aber ich lese dir nochmal eine vor, die fand ich besonders gut. Das wäre was für dich, weil du bist ja auch nicht nur Pianist, auch Keyboarder.
Ne? Habe ich eigentlich also Live-Keyboard ja, spielen,
habe ich meine. Jetzt habe ich vielleicht ein Projekt für dich.
Ja.
Und zwar, Band sucht Tasten. Hallo, wir sind im Augenblick auf der Suche nach jemandem, der Sounddesign à la Blade Runner in den Rockband-Kontext einbinden kann.
Oh ja, das könnte ich schon.
Uns gibt es seit ein paar Wochen. Wir erarbeiten ein Sci-Fi-Konzept. Der Drummer schreibt Kurzgeschichten, die wir dann musikalisch zum Leben erwecken.
Ja, das klingt schon verlockend, ich hätte Bock.
Eine Keyboarderin haben wir, doch sie ist eher dem Piano verhaftet.
Ah.
Aufstellung aktuell sind Gitarre, Bass, Drums und Keyboard. Proberaum findet man in bla 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 bla. Anspruch ist semi-professionell. Also nicht nur einfach just for fun. Zum Gruße.
Semi-professionell heißt nicht just for fun.
Nur just for fun.
Aber heißt auch nicht... Nur jetzt zum Spaß. Also nicht nur, also nicht super professionell.
Nicht sehen die halb professionell.
Also schon ambitioniert, aber nicht zu sehr.
So wie wir. Das
ist hier nicht. Was? Wie bitte? Das ist ja wohl der professionellste Podcast, den es überhaupt gibt. Wir haben hier sechs Spuren laufen, ja, um irgendwie alle Klaviere irgendwie, die hier rumstehen, mit aufnehmen zu können. So. Ich meine, professioneller geht's gar nicht.
Wie findest du die hier? Wir sind drei verrückte Musikbegeisterte. Bass, Gitarre, Schlagzeug aus dem Raum Südthüringen. Wir wollen wieder musikalisch durchstarten und suchen auf diesem Weg einen neuen Schreihals zwecks Bandneugründung.
Das ist so Metal dann jetzt, oder?
Solltest du dich im Bereich Punkrock, Deutschrock oder Hardrock zu Hause fühlen, dann melde dich.
Geil.
PS, wenn du auch noch Gitarre spielst oder jemanden kennst, der auch mitzocken möchte,
wäre
das echt mega. Näheres gerne in einem persönlichen Gespräch.
Oh, die sind bestimmt super nett, ich hätte Bock. Ich war neulich bei der Band Turbostart, liebe Grüße.
Oh, da warst du.
Ja, war ein tolles Konzert.
Ja?
Ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Was ist eigentlich mit dem Mikro los heute bei dir?
Moment, hier, Achtung.
Erst falsch rum und jetzt auch noch durch.
Hallo, Test 1, 2. Ja. So, ja, das ist okay. Ja. Das ist doch etwas eng hier alles. Turbostart, erzähl mal.
Turbostart war super. Ich war so neidisch darauf, dass es einfach wirkte wie so ein Überbau an Dingen, was da dran hängt. So, also so Leute, die daran glauben, die wirkten alle auch so, als fänden sich alle total nett. Freunde.
Also die Musiker gegenseitig.
Ja, ja, und die haben das an eine gemeinsame Sache glauben. Da bin ich ja sowieso mal ein bisschen neidisch, wenn es so Leute, die so richtig als Band rüberkommen.
Ja.
Das ist ja etwas, was in meiner Historie nie so richtig gut funktioniert hat, meiner musikalischen. Und wenn ich dann sowas sehe, werde ich schon sehr, ja, wehmütig.
Ja.
Ja, und ich fand auch die Energie einfach toll. Mir hat es richtig gut gefallen.
Ja?
Ja, ja.
Das ist ja interessant, dass du jetzt auch ein bisschen im Rock-Bereich unterwegs bist.
Das ist doch Post-Punk, oder?
Ja, ja. Punk, ja, sowas. Punk.
Ja.
Genau. Klingt eigentlich auch alles. Okay, schneide ich vielleicht raus, meine Turbostart-Imitation.
Liebe Grüße. Liebe Grüße.
Die das sage ich voller Liebe. Ich war neulich auf einem Konzert von, glaube ich, einem deutschen Punkmusiker, den die Herren von Turbostart, glaube ich, sehr gerne mögen, bei Jens Rachut.
Ja, das ist eine Legende.
Ja, absolute Legende.
Ja, ja, ja. Wie heißen nochmal die Bands von ihm?
Jedes pro Platte eine neue Band. Die heißen dann so Dackelblut.
Dackelblut. Und das mit den Suppenwürfeln oder wie heißt das?
Nee, das ist was anderes. Ah. Da gibt es auch Blumen am Arsch der Hölle. Hatte mal jetzt der Vollständigkeit halber. Alle Jens Rachut-Bands, also das wirklich, die heißen dann sowas wie Genau. Angeschissen, Das Moor, Blumen am Arsch der Hölle, Dackelblut, Kommando Sonnenmilch, Oma Hans, NRFB, Alte Sau, Maulgruppe, Jens Rachut und Jonas Landerschier und als Jens Rachut. Das muss man erstmal schaffen, oder?
So ja. Viele Bands? Genau, und jedes Jahr kommt irgendwie noch eine dazu.
Genau.
Er ist, glaube ich, absolute Legende, auch Hamburger, ne?
Hamburger. Oder
Hamburger und absolute Legende in der Punk-Szene.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
Wo hat er gespielt?
Im Frappant heißt das. Das ist so eine Kulturkaserne im Bereich Altona Nord.
Okay, Wahnsinn.
Und wo war Turbostart?
Die waren zweimal hintereinander im SO. SO 36. Beides mal ausverkauft. Ja. Sah richtig gut aus auf der Bühne. Hm. SO gefällt mir auch ganz gut, also weil das ist schon richtiger Rockschuppen, aber es ist gar nicht so, dass es so, also der Sound ist gut. Es ist gar nicht so, dass es so einem jetzt die Ohren wegballert, ja. Sondern du kannst halt gut laute Musik hören. So.
Und natürlich kultig, ne? Das ist ja nun ein echter.
Schon super.
Kultig, so ein ja. Westberliner Kultschuppen, wo die ganzen Bands der 80er gespielt haben auch, ne?
Ja. Wollen wir nicht vielleicht nochmal eine Punkband gründen?
Ja, haben wir nicht mal einen Versuch unternommen, so eine Art Hamburger Schule Punkband zu gründen?
Die Hunde? Die Hunde.
Ja, das gibt's dann irgendwann als Bonusmaterial, wenn wir da eine Paywall haben.
Ich hätte da gern weitergemacht. Ich hatte das Gefühl, ihr habt gleich gemerkt, dass ich halt so eine absolute Rampensau bin. Ja. Das hat euch beiden nicht gefallen.
Dass du zu gut bist.
Ja, ich habe Gitarre gespielt, du hast Bass gespielt.
Ja.
Daniel hat Schlagzeug gespielt.
Genau.
Es gibt ein Video, das ich glaube ich auf. Haben wir das mal auf YouTube hochgeladen?
Oh Gott, sag das nicht. Dann wird das ja noch gegoogelt.
Aber vielleicht gibt es das auch gar nicht.
Ja.
Ich glaube, die Idee war aber eigentlich, dass wir uns alle als Hunde verkleiden.
Ja, wirklich? Mit Kostüm. Ja, dieses Kostümierungsding, das durchzieht ja deine Karriere. Das ist mir neulich aufgefallen. Ja. Darf man das sagen? Du hattest ja schon wirklich, also weit vor Lambert, hattest du ja die Idee, eine Gothic-Jazz-Band zu gründen.
Genau. Ja.
So ein bisschen so wie Slipknot, nur als Jazz.
Genau.
Ja.
Ich habe sogar schon dafür Stücke geschrieben gehabt.
Ja.
Dann habe ich gemerkt, Mensch, ich muss mich ja dann wieder mit Menschen auseinandersetzen und die anheuern mit den Proben und alles.
Ja.
Ich probiere es erstmal alleine, ja. Bevor ich alle Leute dazu zwinge, irgendwelche Masken zu tragen. Und dann ja,
lief es sehr gut.
So. Ja, genau.
So, wir fetzen hier durch. Wollen wir nochmal sprechen über letztes Wochenende, was da passiert ist?
Oh ja.
Recap.
Ja.
Hot Topics. Wir haben zwei Konzerte gespielt. Einmal beim Elbjazz in der Elbphilharmonie.
Das hat viel Spaß gemacht. Ich war komplett auf Ibuprofen. Aber ich finde es toll, dass es funktioniert. Also ich hatte eine ganz schlimme Erkältung. Und man kann sich das richtig geil wegballern mit Ibuprofen. Ich glaube, die sollten wir mal als Sponsoren. Ja. Also soll nicht gesund sein, zu viel davon zu nehmen. Aber ich sag's
dir. Warum nicht?
Ich glaube, der Magen bricht
du
durch.
Die Ärzte zu, die uns das erklären können.
Ich glaube, der Magen bricht irgendwann durch oder so.
Ach so, okay.
Und für die Nieren auch ganz schlimm und so. Wegen Vorsicht, Schmerzmittel. Allerdings, wenn man eine Erkältung hat und man möchte trotzdem ein cooles Konzert spielen, ich würde sagen, absolute Go-To-Drug.
Ja, wobei ich muss sagen, ich bin da großer Fan des Produktes Aspirin-Komplex.
Mag ich auch gern, habe ich auch schon mal ein Konzert mitgespielt, ja.
Ja.
Geht auch.
Also man muss es immer doppelt so hoch dosieren oder dreifach so hoch wie auf der Packung angegeben, aber dann wirkt es auch.
Ich finde, es wirkt schon beim ersten Mal recht gut. Das war, ich glaube, das letzte Konzert meiner damaligen Indie-Band.
Ja.
Wir draußen spielen am 6. Dezember. Ein Konzert draußen und ich hatte irgendwie, weiß nicht, 39 Grad Fieber.
Boah.
Mir dann aber vorher so ein Aspirin-Komplex gegeben. Und das Ding ist, danach war ich gesund. Also ich bin dann direkt ins Hotel, habe mich ausgeschlafen und am nächsten Tag war ich gesund. Woran lag's? War ich vielleicht einfach so erleichtert, dass ich...
Ja, das wahrscheinlich, ja klar. Das gibt's ja auch, dass man so krank wird, wenn man keinen Bock auf irgendwas hat. Manchmal funktioniert das.
Ja.
Damit man eine Ausrede hat. Aber das ist, da sagte auch mal jemand, das ist ja eigentlich kein Wunder, dass Musiker teilweise so früh sterben, weil du hast dich da wahrscheinlich auch im Laufe deines Musikerlebens schon diverse Mal mit Fieber, Grippe, irgendwas auf die Bühne geschleppt, oder?
Nee, noch nicht so oft. Gar nicht. Eigentlich kann ich jetzt immer ganz gut timen mit meinem Kranksein. Deswegen dachte ich jetzt auch in der Elbphi, es ist mir noch gar nicht so oft passiert, dass ich jetzt so auf Ibo...
Vier, fünf Mal hatte ich das, glaube ich, schon. Also, weil man kommt da ja nicht raus aus der Nummer. Die Tickets sind verkauft, die Leute stehen vor der Tür, wollen ein Konzert sehen.
Ja, und das Elbjazz wird ja nicht sagen, na gut, dann macht ihr das nächste Woche.
Ja, und auch, nee, also der ganze logistische Akt, ein Konzert zu verschieben, eine Tour abzusagen, auf die man irgendwie ein halbes Jahr gewartet hat, man spielt dann halt... Liebe Impros, es ist leider die traurige Wahrheit, man spielt dann einfach sterbenskrank diese Konzerte, ne?
Ja, und in dem Moment habe ich mich nicht krank gefühlt, da habe ich mich sehr lebendig und sehr gesund gefühlt.
Ja, man hält es dann ja meistens irgendwie durch für die Dauer des Konzerts, aber...
Ach, es war herrlich, die Leute waren gut drauf, die hatten ja schon den ganzen Nachmittag im Dock verbracht, hatten sich Weißwein reingeknallt und haben richtig mitgemacht. Also auch, willst du mal erzählen, was passiert ist, als wir die letzte Nummer spielten?
Standing Ovations.
Nee, sie fingen an mitzuklatschen.
Sie fingen an mitzuklatschen,
ja,
und das im Jazz.
Auf die 1 und 3.
Ja, ich habe da mehrere Theorien zu.
Ja.
Also einmal war das natürlich perfekt. Ne? Wir spielten Freitagabend so gegen 11 im großen Saal und das Publikum, Das waren jetzt quasi die, die nicht mehr zur Meute gegangen sind, auf ins Blum und Vostok oder wo das war, sondern das waren dann die, die gesagt haben, oh, jetzt hier so als zum Runterkommen chill ich mich nochmal so in die Elbphilharmonie rein. Hatten aber natürlich, standen den ganzen Tag in der Sonne und waren natürlich leicht angeschwipst wegen dem ganzen Rosé-Sekt, den sie wahrscheinlich getrunken haben. Und waren außerordentlich gut gelaunt, hatte ich das Gefühl.
Ja, ich auch. Die, also, die haben mir richtig gewiehert.
Die haben gewiehert und die waren wirklich lieb. Wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ist das in der Elbphilharmonie so, die ist ja besonders auf eine besondere Art konstruiert, dass man überall alles hört. Ne? Also, dass man von jedem Ort im Publikum hört man, was auf der Bühne ist. Ja. Jetzt Frage. Hört man auf der Bühne auch Applaus lauter als in anderen Räumlichkeiten? Haben die das? Ist das so ein Hack? Damit die Musiker gut drauf sind, ist das Gebäude so konstruiert, dass der Applaus lauter wirkt, als er wirklich ist.
Dass der sich so multipliziert in der Mitte quasi des Gebäudes.
Um Anhalten. Ich möchte es eigentlich nicht glauben. Ich möchte glauben, das
lag an. Nein, die Leute waren richtig gut drauf.
Ja, die waren richtig gut drauf.
Ja, ich glaube schon.
Das war herrlich. Und dann waren wir in München.
Moment, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay. Erstmal, Elbphilharmonie, die Debatte des Hustens.
Ja.
Wie, also da hast du ja vielleicht auch mitverfolgt, ein von uns sehr favorisierter Podcaster.
Wolfgang M. Schmidt,
ja,
mit den 29ern, genau.
Er hat sich sehr darüber mokiert, dass Leute es einfach nicht mehr aushalten, in so großen Sälen einfach mal ruhig zu sein, wenn ein Konzert läuft. Und er ärgerte sich darüber, dass sie halt immer anfangen zu husten, obwohl sie eigentlich doch gar nicht müssten. Sie könnten doch einfach einen Bonbon lutschen und so.
Ja.
Ich kenne das auch, dass man in so einer konzentrierten Atmosphäre sitzt und denkt so, oh scheiße, jetzt kann ich hier keinen Mucks machen und das ist so ansteckt, ne? Wenn jemand anders hustet und so.
Also räuspern auch viel.
Ja. Wie stehst du dazu? Stört dich das auf der Bühne? Also mich halt ja.
Also ich muss sagen, dass ich dann doch in letzter Zeit, in den letzten Jahren, dann doch nicht in so super leisen Kontexten Musik mache.
Aber also, wenn du zu Gast bist irgendwie, machst du Theatermusik hin und wieder.
Ja.
Da gibt es das Phänomen
ja auch. Ich merke das nicht. Nee, ja. Komischerweise, das ist aber auch meistens, gibt es da doch auch irgendwie ein bisschen Verstärkung und so.
Ja.
Also so, tatsächlich so das Leiseste, was ich so mache in den letzten Jahren, ist dieses Schubert-Programm mit Kai und Gisbert und jetzt auch mit dir die Konzerte. Und jetzt auch selbst das ist halbwegs laut.
Das ist halbwegs laut und ich umgehe ja diese ganze Sache mit, oh, ihr müsst jetzt hier alle richtig aufpassen, wie ihr euch verhaltet, indem ich von vornherein sage, ihr dürft euch bemerkbar machen, ihr dürft schreien, ihr dürft klatschen, so immer wann ihr wollt, wann ihr gerade Bock habt. Und dadurch habe ich das Gefühl, fängt diese Hustdebatte oder diese Angst vor der Husterei, fängt gar nicht erst an. So.
Nee, es ist aber, glaube ich, das ist dann nochmal bei Klassik auch nochmal leiser, der Schallpegel, so Kammermusik und so.
Ja.
Ich kann mich nur erinnern, so Jahre, wo ich dann auch viel mit dem Spaceman Spiff zum Beispiel, so diese Singer-Songwriter-Musik, da haben wir auch teilweise in wahnsinnig kleinen Buden gespielt. Und in so einem Kontext erinnere ich mich, dass mich gerade auch so Gequatsche und so wahnsinnig, dass das einen doch wahnsinnig irritiert auf der Bühne.
Genau, Quatsche, das mag ich auch nicht. Also weil vor allem, da hat man ja das Gefühl, das hat so eine psychologische Komponente, dass die einfach nicht bei einem sind. So.
Genau.
Wenn Leute sich irgendwie bemerkbar machen oder man sie hört auf irgendeine Art und Weise, die aber trotzdem nicht zum Ausdruck bringt, also jetzt nicht zum Ausdruck bringt, dass sie, das, was auf der Bühne passiert, ihnen egal ist, dann finde ich das auch irgendwie okay. Dann können die auch mal pfeifen,
genau,
klatschen.
Wenn der Sound laut genug ist auf der Bühne, ist es auch egal. Aber klar, also in so leisen Kontexten ist das so ein bisschen blöd und man ist dann aber auch ein bisschen in so einer Zwickmühle, weil es gibt ja wirklich nichts Uncooleres, als auf der Bühne sagen zu müssen, oh, seid doch mal bitte leise da hinten an der Bar. Und vor allen Dingen, das sind ja auch immer die Leute auf Gästeliste, das haben wir ja schon mal festgestellt.
Genau, da wird durchdoziert an der Bar.
Ja, genau.
Weil man eigentlich die Show
ja
gar nicht...
Man will ja nicht seine eigenen Leute reinreiten.
Ist es bei dir wirklich so, oder du redest eigentlich über die Business-Leute, die das so machen? Also wenn ich auf ein Konzert gehe und auf der Gästeliste bin, erst natürlich lasse ich mich natürlich nicht raufschreiben, wenn ich nicht auch interessiert bin an der Musik.
Natürlich nicht.
Ja. Deswegen, ich wollte das nochmal revidieren, was du da damals gesagt hast. Das galt ja nicht für uns, sondern es galt ja für diese schlimmen parasitären Berufe. Booker, genau. Manager, Verleger.
Ja, also diese ganzen schlimmen Berufe.
Ja, ja.
Die uns sich ausnehmen.
Die uns ausnehmen.
Das Gänse.
Genau.
Ja. Sich mit uns die Taschen voll machen, genau. Da wird viel gequatscht.
Da wird immer viel gequatscht.
Das stimmt.
Ich fände es ja gut, dass man einfach als Musiker mal darauf achtet, dass halt es nie so sein darf, dass die Parasitären in der Überzahl sind. Also es müssen immer mehr Musiker als Leute da sein, die für Musiker arbeiten und selber gar nicht Musik machen.
Ja.
Das ist eigentlich, fände ich eigentlich wichtig.
Insgesamt, so. Du meinst die Quote?
Die Musikerquote.
Genau. Sehr gut.
Ich war gestern auf einer Businessveranstaltung von meinem Booking. Hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich auch einen leichten Kater. Natürlich, da ist es dann so, das ist nett, so, ja. Aber natürlich ist es so, dass du halt als Musiker bist du da in der Unterzahl.
Ja.
Ja. Ich versuche dann immer rauszufinden, wer könnte hier Musiker sein, und dann hänge ich mich so an die dran. Und so.
Machst du auch Musik?
Ja, so genau. Und das eine Problem bei mir ist, ich muss mich immer erstmal vorstellen, ach, der Lambert.
Ach, du bist der Lambert, ja, hätte ich jetzt gar nicht erkannt.
Ich sollte wirklich zu solchen Veranstaltungen maskiert gehen, ja. Das wäre einfach leichter. Ja. Ja. Aber nee, hat Spaß gemacht, ich war betrunken. Aber nur, weil ich nicht so viel gegessen habe.
Ja, natürlich. Ist ja klar, bei dem Wetter hier in Berlin. Was ist denn hier eigentlich los? Ich habe ja jetzt das Hamburger Wetter mitgebracht. Heute und gestern eher regnerisch, aber davor, hier ist ja ein Live in der Stadt. Was ist da los? Ein großer Abenteuerspielplatz.
Ja, es ist ja immer ab Mai ist hier ein großes Outdoor-Festival, was in Kreuzberg.
Wir haben sogar schon Juni.
Ab Mai geht's los in Neukölln und Kreuzberg. Das geht dann so bis mittlerweile ja durch den Klimawandel bis Mitte Oktober.
Ja, zum Glück.
Und dann verkriechen sich die Leute wieder in ihren
Löchern. Ja, und dann Löchern geht die Zeit der Tristesse los.
Ja, ja, ja.
Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie das hier so einen Switch macht. Plopp, und plötzlich sind alle unterwegs.
Das ist herrlich, oder?
Warte mal, wir haben aber noch irgendwas zerfasert. Philharmonie?
Ach ja, und dann, genau, wollten wir ins Bett gehen. Wir hatten nur ein paar Stunden Zeit, um zu schlafen.
Oh, das war toll, das ist eine richtig tolle Tourgeschichte.
Ja, bevor du schon jetzt wieder von München anfängst. Genau, wir wollten ein paar Stunden schlafen, weil am nächsten Morgen mussten wir den Zug nach München nehmen.
Ja, Timeline ist ungefähr, genau, wir haben um 11 angefangen, so bis dann doch einige Minuten nach 12 gespielt. Abbau, raus aus dem Bums. Dann ist es, bis man da war, also sagen wir mal so, ins Bett so Richtung 2.
Ja, ich glaube um 2 so waren wir im Hotel.
Ja.
Und man ist ja immer noch relativ stark auf Adrenalin und kommt nicht direkt ins Bett und so. Und
genau, dann im Zimmer dann vergeht auch nochmal so eine, bis man dann wirklich liegt, vielleicht auch bei mir war das dann bestimmt auch nochmal so eine Dreiviertelstunde oder so.
Sicherlich, genau.
Also wir sind jetzt ungefähr so 3:15.
Wir sind jetzt 3:15, habe ich glaube ich eine Stunde geschlafen und um 3:45 ging ein ohrenbetäubender Lärm los.
Ja.
Wir haben später gehört von Luca, dass er erstmal versucht hat, seinen Fernseher 10 Minuten lang abzuschalten, weil er einfach der festen Überzeugung war, das kommt aus seinem Fernseher.
Ja. Ja. Mein erster Impuls war, es kommt aus meinem Telefon.
Ja, also ich habe gecheckt, dass ich nicht schuld bin. Das ist mir immer wichtig. Ich bin nicht schuld an diesem Lärm, der hier gerade entsteht. Ich habe nicht im Zimmer geraucht oder irgendwas.
Ja,
ich bin auch erstmal auf dem Flur dann, das war eigentlich das Erste, was ich gemacht habe, und gemerkt so, okay, alles klar, das ganze Hotel ist betroffen von diesem Alarm. Es ist nicht nur mein Zimmer.
Genau, auf jeden Fall alle vor die Tür.
Naja, genau. Wir sind ja zum Glück im Erdgeschoss gewesen, Luca und ich. Deswegen ging ich erstmal vorsichtig ins Foyer und merkte, okay, alle kommen runter. So.
Ja.
Die Leute schlurfen. Es war wirklich keine Panik. Ne? Keiner hatte Panik. Es hatte keiner Bock. Alle wussten, ey, das Motel One hier, das brennt doch nicht. So. Das ist ein Gebäude aus Stein und Beton.
Ja.
Also das wird dann nicht anfangen zu brennen. So. Keiner hatte Bock. Genau, es war eine relativ gefasste, genervte Atmosphäre. Also dachte ich so, scheiße, aber wenn wir jetzt hier raus müssen und dann kommt erst die Feuerwehr und so, vielleicht vergehen da Stunden um Stunden, dann müssen wir eventuell ja direkt zum Konzert so und zum Bahnhof und wir kommen nicht wieder ins Hotel rein am Ende. Also bin ich erstmal wieder zurück aufs Hotelzimmer und habe gemütlich meine Sachen gepackt. Und das darf man wirklich auch nicht erzählen. Ne? Also das sollte man schon ernst nehmen, wenn Feueralarm ist, aber ich habe dann meine Sachen gepackt und bin mit allen Sachen rausgegangen, war immer noch eigentlich relativ früh dabei. So, es kamen ja Leute aus dem 11. Stock runter oder was weiß ich.
Ja, und ich war auch oben im Zimmer.
Ja. Und genau, ach, dann sah man so einen Vater, der so 2 Kinder auf seinem Arm trug, die halt schliefen und so. Und ich glaube, einmal die Feuerwehr war wirklich nebenan, ne, die Feuerwehrstation. Deswegen waren sie recht schnell da. Es war auch relativ schnell klar, es ist nichts.
Genau.
Ja.
Ich habe mich eigentlich geärgert, dass ich überhaupt runtergegangen bin, weil ich bin so auf dem Flur, da trappen die Leute so vorbei, denke so, okay, ich rieche hier nichts, gucke aus dem Fenster, kein Qualm, da kam die Feuerwehr und die waren auch eher so gemütlich. Das war jetzt nicht so, dass da irgendwie gleich hier der Löschzug.
Es war für die auch wahrscheinlich Another Tuesday, ja.
Wurde.
Ja.
Genau, deswegen war ich nicht so alarmiert, aber genau, das hat uns dann aber dann doch auf Trab gehalten, weil es ging auf den Zug um 6.30 Uhr oder
so. Ich glaube 7.30 Uhr, genau. Wir mussten dann eine Stunde in der Kälte stehen und dann hatten wir nochmal irgendwie 1,5 Stunden, wo wir schlafen konnten.
Ja, genau.
Und so sind dann halt mit ungefähr, ja, maximal 3 Stunden Schlaf nach München abgereist, um da das Konzert zu spielen. Ja, das war ja auch ganz nett dann, ne? Sehr gegensätzlich, München, die Miller ist eigentlich ja das komplette Gegenteil zur Elbphilharmonie, würde ich sagen.
Ja.
Klanglich und aber auch vom Programm her.
Ja, also ein kleiner
auch vom, kleiner von der Qualität des Instruments, das einem da hingestellt ja, wird.
Aber hat gut funktioniert.
Hat gut funktioniert, hat Spaß gemacht. Ralf Heidel hat Support gemacht. Er hatte Geburtstag, ist 30 Jahre alt geworden. Weißt du noch, als du 30 Jahre alt geworden bist?
Das war letzte Woche. Das weiß ich natürlich noch. Weil das kann ich gar nicht wissen, weil ich bin ja noch gar nicht 30.
Ja, aber ein bisschen Party gemacht.
Ich freue mich aber schon drauf.
Ja. War schön. Genau. Ich habe mir mittlerweile jedenfalls mal ein Album von Till Brönner angehört.
Ach gut, sehr gut. Ich nicht. Ja. Erzähl mal.
Genau, uns wurde ja empfohlen, Ozeana zu hören. Sie ist auch auf Verve erschienen. Also, ja. Also Till und ich sind quasi Labelmates, ja. Wusste ich gar nicht. Liebe Grüße, Till. Vielleicht sollten wir mal was zusammen machen.
Ja, weil es mit Paul McCartney ja nicht geklappt hat.
Ich glaube, es ist noch nicht aller Tage Abend. Okay. Das mit Paul und mir, ich glaube da noch dran. Ja, also es ist voll in Ordnung. Da hat er da mal ein paar Gäste. Madeleine Perrot, die mag ich ja ganz gern. Kennst du die? Nein. So eine französische Sängerin. Die hat einen Cover mal gehabt von Between the Bars von Elliot Smith.
Ah.
Das kann man vielleicht kennen. Das singt sie wirklich sehr schön. Sie singt aber bei Till den Klassiker I'm so lonesome I could cry.
Da, oh, von Hank Williams.
So ist es, ja.
Auch Anspieltipp. Ein Country-Star der 40er Jahre.
Ja.
Früh verstorben, hatte ich mal auch so eine Compilation. Der, glaube ich, weiß gar nicht, ob der richtige Alben gemacht hat, oder eher so nur so kleine 7 Inches.
Ja.
In den 40ern. Ganz toll. Das ist wirklich absolut Spitzen-Country-Musik mit, auch da wird auch, es wird auch gejodelt.
Es wird auch gejodelt, ja.
Genau. Weil irgendwie das, ich weiß nicht, ist das Jodeln, ist das was Alpines? Das hat irgendwie seinen Weg gefunden in die
Country-Musik.
In die Country-Musik, ja, genau. Also genau. Hank Williams. Ganz ja. Herrlich.
Till singt dann hin und wieder selber auch, wusste ich gar nicht, aber er singt sehr sauber und deutlich und es ist irgendwie voll okay, es ist halt so, man hat so das Gefühl, es ist sehr clean, es ist sehr, ja, dabei ist es dann auch produziert von Larry Klein, das ist ja jemand, den du, glaube ich, sehr schätzt, oder?
Das ist der Produzent von Joni Mitchell auch, ne?
Genau.
Ja. Ach, krass, wusste gar nicht, dass er noch, ne, obwohl nicht stimmt, so alt wird er nicht sein.
Also, genau, eigentlich alles richtig gemacht. Larry Goldings spielt Klavier.
Natürlich
Klavier, es macht mit. Also, eigentlich ist alles super. Ich konnte es mir trotzdem nicht so komplett durchgeben. Aber ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Till und ich, also, ich glaube, ich finde es gut.
Ja.
Aber ich höre es mir jetzt nicht jeden Tag an.
Okay.
Ja, also es ist nicht wie Weezer oder so.
Es ist aber interessant, dass ja im Jazz kaum ein Instrumentalist mal singt, außer ja. Trompeter.
Ist es so?
Natürlich Louis Armstrong und Chet Baker. Und
hallo, was ist hier mit dem Where is the Night? Wie heißt der noch?
George Benson.
George Benson.
Ja, ja, das ist so ein bisschen eine Ausnahme. Ne? Aber eigentlich, ja. Trompeter singen gerne mal ein, habe ich das Gefühl. Und ja. Trompeter singen auch alle gleich. Trompeter singen alle wie Chet Baker.
Ist es wahrscheinlich einfach so, wenn du Trompete spielst? Nee, Till Brönner singt wirklich viel sauberer.
Ja, sauberer als ich, danke. Aber er wird immer so gehaucht.
Es wird immer gehaucht, aber es ist sehr... Ja, es ist, wie gesagt...
Außer Louis Armstrong, der singt.
Ja, das ist doch alles edgy.
Wie findest du meine Louis Armstrong-Imitation?
Ganz gut. Mhm, ganz gut. Finde ich ganz gut. Sehr schön. Aber, genau, es ist nicht so richtig edgy, was Till da abliefert, aber trotzdem irgendwie liebevoll und auch gut, ich, genau, wir bleiben da dran.
Wir Till bleiben Brönner. Dran, ja. Ja, ich schau mich auch mal ein. Till Brönner, ist Till Brönner quasi der Till Schweiger des Jazzes? Habe ich mich gefragt. Also bei Till Schweiger, das war ja...
Till Schweiger sind ja einfach scheiß Filme.
Also. Aber die Leute lieben Till Schweiger, sind absolute Publikumserfolge. Aber so in so Kritikerkreisen sagt man Till Schweiger, so doll ist das ja alles doch nicht. Ist das bei vielleicht bei Till Brönner so ähnlich? Ist er der Till Schweiger des Jazzes?
Du meinst, weil, aber er macht... Die Rahmenbedingungen stimmen ja jetzt bei Till Schweiger, ne? Er sucht sich coole Musiker.
Bei Till Brönner.
Meine ich ja, ja. Till Brönner sucht sich. Also Leute, die mit ihm dran arbeiten.
Ja, hallo, was ist denn hier bei Till Schweiger? Der dreht mit Didi Hallervorden ein paar Limpern.
Ja. Ja.
Ich sehe da Parallelen.
Aber also ist klar, da Parallelen?
Vielleicht eine steile These.
Kennst du diese Melinda Sullivan übrigens?
Nein.
Die hat ein Duo mit Larry Goldings und aha. Die ist Step-Tänzerin.
Ja,
die,
toll.
Die tanzt einfach.
Ach, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
Ja. Macht den Rhythmus, wenn Larry ja. Klavier spielt.
Du, das hat ja irgendwie eine Tradition, aber ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja großer Fan auch von Fred Astaire und vor allen Dingen von Gene Kelly.
Mhm.
So einen, ja, so, da gibt es so Stepptanzfilme und da gibt es ja eine enge Verbindung von Stepptanz und Jazz.
Ja.
Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, sage ich mal. Aber ich habe mal gesehen, in New York im Blue Note, den legendären Pianisten McCoy Tyner.
Mit einem Stepptänzer.
Mit einem Stepptänzer. Das gibt's immer noch.
Ja, es gab auch in Amsterdam hin und wieder einen, der auftauchte, dann seine Schuhe anzog und halt dann die Band begleitete.
Ja, ich finde, es verbraucht sich dann doch leicht. Also ich finde, eingebunden in so eine Show, wenn dann wirklich exaltiert getanzt wird, aber einfach nur dieses Rumgeklacker auf so einem Brett, da muss ich sagen, da reicht das nach drei Chorussen, habe ich dann auch genug geklackert. Ich war neulich auf einer Jam-Session, so einer Jazz-Jam-Session, da setzte sich halt jemand an die Bongo. Und dann spielten die so Swing und das, also
spielst du jetzt Swing auf einer Bongo?
Die Bongo-Künste in allen Ehren, aber es, wenn dann halt die Bongo so durchdudelt, weil der, also die Bongo hat ja, das kennen wir ja auch viel so aus diesem, eher sagen wir mal, Bereich so, na, also Leute, die auch gerne Didgeridoo spielen und Hacky-Sacks besitzen.
Die haben
so,
gerne mal eine Bongo.
Die spielen ja auch gerne mal Bongo, ne? Also, ach, ich meine übrigens gar nicht Bongo, ich meine natürlich Conga, die große
Bongo. Die große Bongo.
Okay, ja, okay, jetzt alle Perkussionisten wieder,
Bongo. Ja, genau, Bongo. Das gibt wieder böse Zuschriften.
Sorry, es tut mir leid. Also Conga, genau. Und aber die Conga, die hat ja so ein bisschen in sich, dass man sich so, man spielt sich ja selber so ein bisschen in Trance.
Ja.
Also die lebt ja so ein bisschen von der Gleichförmigkeit, habe ich das Gefühl. Und wenn dann so die ganze Zeit so eine Jazzmusik, die ja eher so von Dynamik, sage ich mal, lebt, wenn die so die ganze Zeit so zugedudelt wird mit so einem andauernden Conga, Beat? Ich weiß nicht. Hat mir nicht gut gefallen.
Okay, ja, kann ich verstehen.
Jazz-Conga-Spieler, mach doch mal was Fetziges.
Ich glaube, es ist eigentlich fast gar nicht möglich, auf einer Conga zu swingen, oder? Also ich wundere sich, weil es ist doch, es macht doch irgendwie keinen Sinn.
Nee, es ist auch ja nicht unbedingt, hat sich ja auch nicht durchgesetzt im Swing. Sag ich mal, die Conga als klassisches Swing-Instrument.
Nee, würde ich auch sagen.
Ja. Nicht deswegen,
aber. Nee, das ist, deswegen hat man ja die Latin-Music erfunden, genau, damit man die Conga irgendwo unterbringen kann.
Endlich, ja.
Würdest du eigentlich sagen, dass Polyamorie so ein bisschen wie Jazz ist?
Polyamorie?
Ja, weil man halt mit allen so ein bisschen können muss. Und für alle auch Liebe empfinden muss und sich irgendwie so arrangieren muss, aber auch irgendwie, es geht um einen, also dann, dass man selber so fühlt, was einen selber, für einen selber gerade gut ist und so. Ist es nicht vielleicht, gibt es da so eine Verbindung? Hatte ich so einen Gedanken.
Ja.
Also, mir wurde gesagt, mehr Love-Content, deswegen mache ich mir über solche Dinge auch Gedanken.
Ja, sehr gute Segway.
Ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass es in der Jazzmusik nicht so viele feste Bindungen gibt, oder?
Feste Bands.
Im Gegensatz zur Rock- und Popmusik.
Ja, das meine ich ja.
Wo sich Bands fest formieren und dann trennen sie sich. Also die,
wenn genau,
sie
das ist dann wie die Scheidung. Ne?
Genau, oder unserer Generation, die Trennung von Take That. Das hat die Welt erschüttert damals. Kannst du dich noch erinnern?
Ich kann mich daran erinnern, aber es ging noch relativ schnell los dann auch mit Robbie, oder?
Ja, Robbie, genau.
Mark hat es, glaube ich, als erstes versucht, also auf Solo-Faden irgendwie das so richtig durchzustarten. Es hat nicht ganz geklappt. Alle haben auf Mark gesetzt.
Ja, oder auf Gary Barlow, der war ja quasi der Hitmaker, der hat ja auch die Songs geschrieben.
Ach ja, stimmt, das war der große Fight zwischen Gary Barlow und Robbie. Ja, stimmt. Aber trotzdem hat man doch früher gedacht, weil Mark war ja so
Der das Hübscheste. War der Schöne, ja. Natürlich, der schöne Mark.
Ja.
Mark O? Mark Owen?
Mark Owen?
Owen?
Ja, ich glaube, ja.
Ja, genau, das war nämlich als erst, Robbie ist ausgestiegen.
Ja, richtig.
Und dann hat sich die Band ein Jahr später aufgelöst oder sowas. Und das hat ja wirklich, das hat die Presse dominiert in dieser Zeit. Genau, das ist, das meine ich halt mit diesen festen Bindungen. In der Jazzmusik, man spielt eher mal hier und da.
Genau. Und das ist irgendwie auch vollkommen okay. Also alle, also man, jeder weiß, dass der andere fremd geht und.
Ja, ich finde ja
tatsächlich. Man stellt die Liebe ja nicht in Frage, nur weil man mal woanders mitspielt.
Das ist eigentlich was ich am Jazz immer so ein bisschen schade fand, selber als aktiver Musiker, dass es schwer ist, eine Band zu haben. Weil man dann doch so, weiß nicht, es ergibt sich immer so, irgendjemand schreibt ein paar Stücke, komm, wir spielen da und da, wird eigentlich nicht viel geprobt, es wird nicht so viel an der Musik gearbeitet. Das ist ja schon so jazzmäßig. Und dann gibt es ja so feste Trios oder so feste Bands, die sind dann irgendwie auch besser als so zusammengewürfelte Bands.
Natürlich.
Und die machen natürlich Zeug, die. Also ich
kann auch einfach aus Erfahrung berichten, dass es wahnsinnig schwer ist, eine Jazzband am Laufen zu halten. So.
Da warum wegen Cash und Gigs,
oder? Wegen Cash und Gigs,
Also die Motivation sinkt dann quasi, ja.
Ja, du musst ja irgendwie, du musst ja auch irgendwas haben, um halt so eine Karriere zu behaupten. Und es ist gar nicht so leicht.
Nee, das stimmt schon.
Als Jazzband das halt sozusagen das Jahr über zu machen und halt nur auf dieses eine Pferd zu setzen.
Ja, klar. Und natürlich ist es auch so, dass das ist ja das Tolle an der Jazzmusik, an der improvisierten Musik, dass man da auch relativ schnell relativ gute Ergebnisse hat. Und man muss halt nicht so ewig, man muss halt nicht so ewig rumproben.
Das ist ja das Gute an Free Jazz auch zum Beispiel.
Ja, das muss man nicht mal üben.
Da muss man nicht proben und nicht üben, hat aber einen sehr praktischen Aspekt.
Ja.
Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder schlimme Zuschriften.
Nein, auf gar keinen Fall. Wir lieben Free Jazz.
Natürlich.
Nenn doch nochmal die Namen von drei, vier holländischen Free Jazzern schnell.
Mach dich nur lustig. Mach dich nur lustig. Du wirst eines Tages wirst du im Altersheim sitzen und dich freuen darüber, dass ich dich bekannt gemacht habe mit Han Benning und Mischa Mengeberg.
Können wir denn heute in den Franchise-Club gehen?
In KM 28.
Ja. Gucken wir nachher mal ins Programm. Es ist natürlich Dienstag in Wirklichkeit.
In Trickster könnten wir mal gucken, was da so los ist. Okay. So ein bisschen, uriger. Okay.
Alles klar.
Nicht so high class.
Ich bin gespannt.
Wir waren noch bei Polyamorie.
Ja, okay, ja. Aber hau raus deine Gedanken. Was hat das für Konsequenzen?
Ich wollte einfach mal deine Meinung dazu hören.
Ja.
Also, ich dachte, das passte, die Analogie.
Wobei, Polyamorie ist, also jetzt kommen wir ganz auf ganz dünnes Eis, aber bezeichnet Polyamorie nicht einfach eine Partnerschaft mit mehr als zwei Menschen?
Ja, aber das ist es doch dann.
Ja, ist ja die Frage, ist das überhaupt eine Partnerschaft, was da im Jazz passiert, oder ist das einfach nur Promiskuitivität, musikalische? Promiskuität? Wie schreibt man, wie spricht man dieses Wort aus? Unverbindlich ist es ja, die Jazzmusik.
Ja, sie ist ein bisschen unverbindlich.
Ja, okay, und jetzt führt ja eins zum anderen. Die Jam-Session ist dann sozusagen der Swinger-Club.
Ja, genau.
Gibt es da Parallelen?
Ich wollte es nicht sagen, aber genau.
Promiskuität heißt das Wort.
Die Jam-Session ist sozusagen der Swinger-Club der Jazzmusiker.
Ja, genau, ja. Wo man sich auch präsentiert. Also das hat ja auch so ein bisschen...
Genau.
Ja, wie sagt man so, ist es ja auch so eine gewisse Art von Balzverhalten, auch gerade bei Bläsern zu bemerken, die dann möglichst lange, schwierige, komplizierte Saxophon-Solos zum Beispiel spielen. Und das ist ja auch so eine Art Balztanz.
Ja. Ja, okay. Also doch, wir sind da an was dran, habe ich das Gefühl. Ja. Es ist schon...
Aber was ist denn da die beste Partnerwahl? Man sagt ja immer, jemand, der Schlagzeug spielt, ist zum Beispiel ein sehr zuverlässiger Partner, weil Menschen gerne tanzen und Rhythmus lieben und weil Schlagzeuger sind häusige Typen. Die kommen auf die Bühne und die bauen ein Haus.
Naja, und du weißt auch,
die richten sich ein.
Jede Beziehung, also oder ne, jede Band ist ja auch immer nur so gut wie ihr Schlagzeuger.
Ja.
Das wird ja dann für die Beziehung auch gelten, die du hast. Selbst ja. Egal, also mit wie vielen Schlagzeugern
ja.
Du jetzt irgendwie gleichzeitig zugange bist, du musst dir halt auf jeden Fall, wenn du willst, dass die Beziehung gut ist, musst du dir halt natürlich an Schlagzeuger halten.
Natürlich, genau. Ja. Pianisten eher windig. Die sind sehr, die haben ja nicht mal ein eigenes Instrument. Die dudeln immer. Aber irgendwann reicht es einem mit dem Geklimper und dann raus mit denen.
Ja.
Ich glaube, die beste Partnerwahl ist jemand, der Bass spielt. Weil es ist, man spielt sehr songdienlich, man spielt sich nicht in den Vordergrund, man supportet, man unterstützt, man gibt Halt durch die tiefe Note, das Fundament.
Ja, ja.
Ja, ja. Ich glaube, also bei der Wahl eines Partners. Das ist, glaube ich, Bass. Eine sehr gute Wahl.
Ja.
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 Findest du auch. Dudel-Diedel-Dadel-Dumm.
Ja. Erklär doch mal, was das Imposter-Syndrom ist.
Das Imposter-Syndrom, das ist, glaube ich, das Hochstapler-Syndrom, oder?
Ja.
Das Imposter-Syndrom bezeichnet dieses immerwährende Gefühl, dass man auffliegen könnte.
Ja, ja.
Dass alles nur ein großer Mummschanz ist, was man macht. Und irgendwann kommt raus eines Tages, man kann ja doch nichts.
Man kann ja doch nichts. Also, und das ist tatsächlich wohl etwas, was ja wohl viele Künstler und Künstlerinnen irgendwie eint.
Ja.
Die auf der Bühne stehen und genau, dass sie dieses Gefühl wohl sehr gut kennen, ne? Dass man halt denkt so, ach, jetzt mache ich das hier schon wieder und irgendwann wird auffliegen.
Ja.
Und ich kenne es auch so ein bisschen. Das fällt mir auch, also zum Thema Feedback, was wir jetzt in den letzten Folgen immer so besprochen hatten. Ja. Und was denken die anderen und
ja.
So, ne? Dieses, dass das ja auch irgendwie damit so zusammenhängt. Und ich kenne das auch so, gerade in Bezug so aufs Improvisieren.
Ja.
Und so. Ich glaube, dass ja alle Leute, die improvisieren, immer das Gefühl haben, sie wissen eigentlich da draußen, vielleicht gerade bei einer Session, da ist immer jemand, der kann vielleicht sogar noch schneller spielen als ich. Und der könnte jetzt in diesem Moment denken, oh, der ist ja gar nicht.
Ja.
Das ist ja gar nicht so gut oder so, ne? Und dann, und irgendwann könnte sich das so übertragen auf alle Menschen und dann
spricht sich plötzlich
kann gar nicht so schnell.
Ja.
Also ich kenne dieses Gefühl tatsächlich auch ganz gut aus der Jazzmusik. Ich muss ehrlich, ich gebe jetzt mal hier eine kleine Confession ab. So.
Ja.
Als ich dann angefangen, ich habe ja irgendwann angefangen, das so ein bisschen zu verstecken, dass ich Jazzmusiker bin. Und so die ersten Lambert-Alben haben das ja einfach nicht so richtig gezeigt. Wenn man jetzt zu den Konzerten gekommen ist, hätte man drauf kommen können, so, aber auch bei den Alben wurde ich relativ selten drauf angesprochen. Und es ist dieses Gefühl ist dann zu der Zeit tatsächlich besser geworden oder weggegangen. So. Ich hatte auf einmal diese Angst nicht mehr, so ich könnte ja auffliegen. Dass ich und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass du dich halt in dieser durchakademisierten Welt der Jazzmusik halt immer die ganze Zeit irgendwie vergleichst und immer auch weißt, um dich herum sind immer irgendwie Leute, die auch wahnsinnig gut sind.
Ja.
So. Ich glaube, allein deswegen fällt es mir jetzt auch viel leichter, so also aufgrund dieser Entwicklung jetzt auf so Konzerte zu gehen und nicht darüber nachzudenken, oh, der ist jetzt besser oder so. Jetzt könnte mich Ben Wendel, wenn der jetzt im Publikum stehen würde, der würde es ja nicht genießen und solche Sachen. Und so, aber genau, ich mittlerweile würde ich sagen, habe ich da vielleicht auch deswegen so meinen Frieden damit gefunden. So. Ich meine, hin und wieder kommt es nochmal durch, so das Imposter-Syndrom. Aber ich kenne, also ich habe schon oft in Künstlerinterviews gehört und so, das ist irgendwie Leute, wo du es nicht denken würdest, so, ne? Die wirklich die tollsten Dinge machen und irgendwie dann da stehen. Also ich glaube, John Scofield ist auch so ein
Typ. Ja, auf jeden Fall immer am Tiefstapeln.
Ja, viel, ne? Immer am Tiefstapeln, genau, weil er auch, glaube ich, immer aus der Angst heraus, so die Leute können es ja rausfinden, dass ich auch üben muss und so.
Ja, weil ich muss aber sagen, ich habe das in. Eigentlich, sobald ich irgendwas mit Musik mache, denke ich, oh, das könnte jetzt gleich finden sie raus, dass das alles nur ein großes Blendwerk ist und ich eigentlich gar nichts kann. Ich bin hier gerade am Proben in Berlin, am Theater, erzähle ich dann, das ist erstmal ein kleiner Teaser, das erzählen wir in kommenden Folgen so ein bisschen hin bis zur Premiere. Das ist so eine sechsköpfige Band und ich sitze da, spiele ich Kontrabass und ich hatte beim Spielen den Gedanken, ich spiele ja hier nur so lange Töne bei dem Stück. Vielleicht kommt gleich jemand auf die Idee zu sagen, der Felix, der müsste eigentlich weniger Gage kriegen, weil das so einfach ist.
Ah, okay.
Solche Gedanken habe ich, dass ich so denke, das ist ja so billig, was ich hier mache.
Dass man nach Tönen bezahlt wird.
Ich denke manchmal, das kann doch nicht sein, dass ich hier Geld für kriege. Hm. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann ja gar nichts. Also, fühlt sich jetzt auch nicht komplett schlecht an, aber ich denke dann auch immer, da war das F schon wieder zu tief. Hören die das? Hören die das nicht? Merken die das nicht? Die denken sich bestimmt ihren Teil. Oh, gleich sagt jemand. Nein, so schlimm ist nicht. Nein. Man kann sich da auch reinisen, ne, in das Imposter-Syndrom. Es ist ja auch nicht.
Was natürlich mal hilft, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist unzulänglich.
Ja.
Auf, spielerisch.
Ja.
Kannst du einfach üben.
Achso, ist das jetzt so ein versteckter Appell an mich? Okay, siehst du, das ist so. Auf dem Ohr höre ich das jetzt nämlich. Ja, du findest, also, ich sollte mehr üben. Genau, da geht's los.
Ich meine nur, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn man nicht so richtig in Shape ist und dann auf die Bühne geht und man hat irgendwie länger jetzt nicht seine Finger laufen lassen oder so, dass man das schon merkt.
Ja,
so.
Natürlich, klar.
Und genau, ich war sehr zufrieden mit mir auf den letzten beiden Konzerten, aber ich hatte auch wirklich einfach jeden Tag vorher geübt und einfach die Finger waren fresh, so. Die waren einfach am Laufen, so. Und das ist dann schon ja etwas, das hilft einem ein bisschen bei mir, so beim Selbstbewusstsein. Und ich bin dann auch immer überrascht, dass das nicht einfach so abrufbar ist. Das muss man vorbereiten. Also ich hätte auch früher gedacht, dass das auch einfach manchmal da sein kann und manchmal auch nicht. Kann es auch so, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile glaube ich.
Hast du nämlich auch gedacht, das bleibt dann so.
Das bleibt einfach. Fahren.
Ja, ist es ja leider nicht.
Ja, nee, ist es. Es geht auch wieder weg. Ja,
es geht wieder weg. Ja, es geht wahnsinnig. Es geht, also, ich glaube, ganz schlimm ist es so: Blechbläser.
Ja.
Ne, so, wenn der, das ist ja so eine Art Muskel in der Lippe oder sowas. Ja. Wenn der Muskel weg ist, dann kommt da nichts mehr raus. Das ist wirklich eine unkluge Instrumentenwahl. Ja, vielleicht hat das auch was mit den, habe ich nicht auch gesagt, dass so Komplimente, dass ich dann so cringe, wenn Leute sagen, irgendwas war gut, weil ich dann auch immer denke, ach, das ist doch einfach nur A-Dur und Fis-Moll. Das ist doch gar nicht so toll. Wieso kannst du das jetzt gut finden? Das ist immer wieder ein Gefühl, es könnte auffliegen, dass das ja alles total einfach ist. Und dass das eigentlich jeder, eigentlich interessiertes Meerschweinchen, das könnte, was ich mache.
Ja, aber der Musik, die du spielst, stimmt's ja auch ein bisschen.
Ja, das stimmt. Ja, und auch die Instrumente, die ich spiele.
Ja,
aber das ist immer...
Diese paar Kästchen, die du da treffen musst, also wirklich.
Das ist immer so ein bisschen mein Eindruck. Aber manchmal fühlt es sich auch gut an.
Ja.
Was machen wir damit mit dem Imposter-Syndrom? Das Gute ist ja, das haben alle.
Darauf kann man sich verlassen. Das, ne? Genau, es haben wirklich Leute, die wahrscheinlich wirklich auch diese Problematiken überhaupt nicht, also die könnten ungeübt wahrscheinlich alle Gigs spielen und jederzeit alles abrufen an technischen Fertigkeiten oder kreativen Fertigkeiten, was auch immer. Und die haben es trotzdem. Auch unter den Leuten gibt es das. Ich mach mal das Licht an. Es wird so dunkel hier, oder?
Es wird hier schon wirklich früh dunkel hier in Berlin. Ja. Oh, viel besser. Na gut, also ich meinst du, Oscar Peterson hatte Imposter-Syndrom?
Nee, der nicht.
Ah, ich sag dir, was mir da hilft mental.
Bill Evans aber wohl schon. Ja,
ja, sicher.
Bill Evans hatte auch Imposter-Syndrom.
Ja, der hat ja auch nie gelacht. Das war immer sah auch immer so unglücklich aus.
Nee, und der hat auch wirklich jetzt offen zugegeben, dass er zum Beispiel, ja, in bestimmten Tonarten möchte er die Stücke nicht spielen. So wie immer gesagt wird, man muss das Stück in allen Tonarten spielen. Ja, 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 meint ja, er so, nö, ja, habe ich keine Lust
du,
zu.
Oder? Das hast du mal erzählt, die ja. Anekdote. Ja. Was ich einen ganz interessanten Gedankengang finde, wenn man so Musik macht, vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, aber das passt auch zu dem Imposter-Syndrom. Nur weil es dir leicht fällt, ist es nicht leicht. Weil man kommt ja, wenn ich jetzt irgendwas spiele, was ich schon tausendmal gespielt habe oder was ich gut spielen kann, weil es mir liegt,
ja,
und sich das für mich leicht anfühlt, wie zum Beispiel nach wenig Arbeit oder wieso werde ich hier überhaupt für bezahlt für die drei Tönchen. Aber nur weil es mir leicht fällt, ist es nicht leicht. Also ist es nicht unkomplex oder sowas, sondern man hat halt so seine Sachen. Damit lebt man ja als Musiker, dass man hat halt so seine Licks, man hat so seine Tricks, seine Muster, die man selber gut spielen kann.
Ja.
Aber die können ja andere zum Beispiel gar nicht so gut. Ja. Oder so. Das macht ja dann auch so einen Stil aus.
So ist es.
Und da kommen dann diese Gedanken, ich kann ja gar nichts, ich mache ja immer dasselbe oder sowas. Oder ich mache ja meine Tricks. Ich habe hier so meine, weißt du? Du hast auch deine Tricks, oder?
Ich habe auch meine Tricks, ja. Ist trotzdem, weiß ich, es gibt bei jedem Konzert, das ich spiele, wackelige Zittermomente, wo ich weiß so, ah, das könnte heute ein Problem sein. Mhm. Dieses Stück könnte heute, ich weiß genau, dass das, wovon ich dann, worüber ich mir dann Gedanken mache, ist wahrscheinlich wirklich nichts, was irgendwie unbedingt im Publikum sofort wahrgenommen werden würde. Ja. Aber ja, das reicht ja, ne? Der Gedanke ist da und du weißt so, ah, das Stück heute so irgendwie, das weiß ich nicht. Und dann darüber improvisieren auch noch so, ne? Das ist ja ein bisschen schneller auch. Gibt's bei unserem Set auf jeden Fall so zwei, drei Nummern.
Ja, aber ich meine auch so beim Komponieren oder wenn du hier was in deinem Riesenstudio irgendwas rumschraubst, da man hat doch seine Tricks. Das meine ich.
Ja.
Ich sagte neulich in dem Kontext, ja, ich mache ja eh immer dasselbe.
Ja, das Gefühl haben eigentlich ja auch viele Musiker, dass sie halt quasi so, sie haben irgendwie so mit 17 so zwei, drei, wie sagt man, Flexen gelernt, so,
genau,
die sie halt einfach ein Leben lang abrufen. Das Gefühl kenne ich auch.
Ja.
Aber es geht dann ja, also die Kreativität entsteht dann ja dadurch, dass du halt das verschlüsselst, dass du das halt auch immer wieder auf andere Art und Weise machst. Aber genau, ach ja, unser Schlagzeuger Luca hat mal ein bisschen despektierlich gesagt, du machst doch eigentlich, seitdem ich dich kenne, egal in welchen Bands und Konstellationen du spielst, so welche Art von Musik, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich immer das Gleiche.
Ja.
Ich meine so, ey, das ist was ich sagen darf. Du hältst mal schön die Klappe hier, geh mal wieder schön an deine Snare Drum.
Rums. Ja, aber das ist ja ein bisschen, also man, das ist dann vielleicht auch okay, oder?
Ja, genau, also genau, ich fand es gar nicht so schlimm. Ja,
genau, aber sowas erzeugt diese.
Kann man ja auch einfach Stil nennen, ja.
Ja, aber sowas erzeugt dann schon so ein bisschen so ein Imposter-Syndrom, dass ich so denke, wenn ich jetzt positive Rückmeldung bekomme, dass ich dann denke, ja, aber ich mache doch immer dasselbe.
Ja.
Merkst du das nicht? Merkt ihr das nicht, dass ich die ganze Zeit dasselbe mache?
Nee, merken sie halt eben nicht.
Nee.
Aber soll ich dir jetzt einfach mal eine Skala schenken eigentlich? Hast du Bock?
Ja, ich schenk dir auch eine.
Ja, ich schenk dir mal eine.
Ja.
Und zwar, ich bin ja ein großer Fan der mixolydischen Skala.
Ja.
Und wir nehmen anstatt der 9 jetzt nur die B-9. So.
In C zum Beispiel?
Jetzt nochmal Best. Komm. Weil hier klingt sie ganz brav oben. Oben, ja, genau, zum Ende hin klingt sie brav. Und dann aber hier unten so ein bisschen mystisch orientalisch.
Mir gefällt wirklich gut diese Kombination dieser heiteren großen Sechste mit der B9.
Genau, das ist das meine. Ja. Je nachdem, wo du dich gerade aufhältst, ändert sich auf einmal komplett die Stimmung hier. Und dann ja, und jetzt in allen Tonarten bitte.
And you're good to go.
And you're good to go. Oh, ich liebe Peter Martin und Adam Manning.
Ja.
Also wirklich, manchmal sitze ich einfach am Klavier, mache Instagram auf, guck, was der letzte Post war. Das können ja irgendwie 20 Sekunden sein. Und man hat zu tun.
Ja, aber sag mir doch noch mal kurz, wo benutzt du denn diese Skala?
Über der Dominante natürlich.
Okay. Ja, ist so.
Also das Geile ist ja, ich finde ja auch erstmal gut, die in dominanten Skalen, ich habe eigentlich beigebracht bekommen, im universitären Kontext, dass man halt die Quarte, die 4,
ja,
eigentlich nicht.
Ja, so gilt es zu vermeiden.
Die gilt es zu vermeiden, was total auch ist. Aber es ist doch
Quatsch. Aber sag doch mal, warum die zu vermeiden ist. Wir haben B-Dur, B7 zum Beispiel, und dann haben wir hier die Dur-Terz und die Septime, die charakteristisch sind. Und darüber, wenn ich jetzt die Quarte spiele, ergibt sich. Das einzige im Jazz so halb verbotene Intervall, bis auf im Kontext der B9, die kleine None.
Kleine None. Andererseits ist es so, wir alle lieben Brad Meldau, der spielt das in jedem Stück, also der liebt das so. Und ich finde, es macht eine gute Stimmung, wenn du sie halt direkt nebeneinander spielst, oder sowas. Ah. Kannst du gut auflösen und warum nicht? Auch wenn du die oben die Terz spielst und unten die Quarte, ist doch auch okay.
Also. Ah ja, das habe ich auch schon gemacht.
Das klingt gar nicht so schräg. Das klingt sogar sehr schön. Also, genau, lasst euch halt keinen Quatsch erzählen von euren Lehrern an der Hochschule. Ihr könnt ruhig auch mal kombinieren, Terz und Quarte zusammen. Kannst du zusammenspielen.
Ich habe auch eine Tonleiter für dich.
Ja. Dann leg mal los.
Okay, du kennst den Gag schon, aber ich mache ihn nochmal für die Impros.
Ah. Da machst du jeden vierten Ton die neue Tonleiter auf, richtig?
Ja, ich hätte es cool. Genau, es sind einfach alle Tonarten.
Ja.
Treffst die Leute in Wahnsinn. Genau, C-Dur, F-Dur, B-Dur, S-Dur, A-Dur, D-Dur.
Ja, aber das ist kein praktischen...
Gar nicht. Es klingt nur einfach total weird, weil es irgendwie immer so komisch aufsteigt.
Aber du willst nur Leute durcheinander bringen. Ja, du willst ja gar nicht, dass sie irgendwie was lernen.
Wobei es gibt, glaube ich, diese Messiaen-Modi oder sowas, die sind auch so über 2 Oktaven. Ja. Da müssen wir dann vielleicht nochmal rein, wenn man viel über Schönberg erzählt, weil Messiaen kennen wir uns beide nicht so richtig gut aus.
Ja, dann sollten wir vielleicht mal den Sebastian aus dem Konzertebau einladen.
Ja, genau, ja. Wir haben es ja schon wir sind schon halb gescheitert am Messiaen-Akkord.
Ja.
Genau.
Naja. Ich folge jetzt Brandy Carlyle auf Instagram.
Ja?
Und Wiegald Boning, unser, hat uns geteilt.
Ja, ja. Danke Wiegald, schöne Grüße. Ja.
Ich hatte ihn, glaube ich, getaggt, weil wir irgendwie über ihn gesprochen hatten.
Ja.
Und es ist wirklich ein Lebenstraum.
Ja.
Wiegald Boning teilt unsere Show auf Instagram.
Ja, es war beim Stellwerk auf deinem Konzert und jetzt sowas.
Ja, ja. Ich glaube, wir treffen uns mal mit dem, oder?
Ich habe den dann bei Google eingegeben und ich habe ein Video gefunden, wo er mit der bayerischen Blaskapelle La Brassbanda zusammenspielt und ein Flötensolo spielt.
Ach, das ist
ein fetziges Flötensolo.
Der wohnt nämlich auch in München, ne? Der ist da immer unterwegs. Sein. Der macht auch viel so Outdoor-Sachen und irgendwie nochmal hier nochmal einen Ironman und dann nochmal joggen und so.
Erkennst du das, wenn so Flöter so gleichzeitig so ein bisschen so reinsingen beim Tonspielen? Das klingt dann immer so. Das ist so ein Flötending, oder?
Ja. Ich glaube auch.
So eine rockige Flöte.
Nee, Brandy Carlyle folge ich auf Instagram. Du hast mich ja mit ihr angesteckt.
Ich finde sie nicht. Die Pflegerin von Joni.
Die Pflegerin von Joni. Ich habe auch versucht, bei ihrer Musik zu hören. Das ist wirklich nicht. Ist nicht
Nein,
gut.
Gefällt dir nicht.
Nee, es gefällt mir wirklich auch nicht. Also, wenn man gute Country-Musik hören will.
Hank Williams.
Hank Williams. Ich mag sehr gern Gillian Welch. Kennst du das?
Das ist ja so ein neueres Zeug.
Naja, no, hat in den 90ern ihre erste.
Ja.
98. Wie heißt sie? Hell Among the Yarlings. Kann man richtig gut hören. Soul Journey, das kam in 2003.
Ja, okay.
Und die singt nämlich doch auch den von Oh Brother Where Art Thou, den Titelsong Fly Away, I Fly Away.
Kennst du das?
Nee. I Fly Away, all morning I Fly Away.
Ah, so ja, ja. Das ist auch toll, genau. Ja. Wenn man ganz gute Musikfilme von den Coen Brothers, ne?
Ja. Genau, so Lewin Davis, an den musste ich neulich auch denken.
Davis,
ja. Also ich fühle mich manchmal so wie der. Der ja, so, das ist auch so ein Loser-Typ, der gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hätte.
Also ich fand den Film auch, glaube ich, so mittel. Aber was mir richtig gut gefallen hat, ist diese Szene, wenn Adam Driver und Justin Timberlake und der, wie heißt er nochmal?
Das ist Oscar Isaac.
Oscar Isaac, genau, wenn die zusammen diesen Song im... guckt euch auch gern einfach nur isoliert diese Szene an. Da gibt es bestimmt irgendwo im Internet. Es ist einfach zu schön.
Stimmt.
Ja, das ist wirklich... Justin Timberlake, auch richtig guter Schauspieler, ne?
Muss man sagen, ja.
Also, kennst du den Film Bad Teacher?
Ja.
Da ist er hervorragend. Und dann gibt es noch so einen relativ späten Woody Allen-Film, Wonder Wheel heißt der, wo er als Bademeister in, wie heißt das da, in Brooklyn unten an der Küste? Coney Island?
Coney Island,
genau,
ja.
Wo der so eine Affäre mit der verheirateten Kate Winslet hat. Auch sehr gut, also wirklich Justin Timberlake, hervorragender Schauspieler.
Ja, finde ich auch gut.
Ich finde ihn richtig, richtig gut. Ich mag den eigentlich lieber spielen sehen, als die Musik hören fast. Muss ich ehrlich sagen.
Hat er zu lange nichts gedroppt, oder, Justin?
Kann sein.
Der droppt nicht mehr.
Ist er noch mit Britney zusammen? Nee. Genau, Country Music, oh, genau, und aber dieser Oh Brother Where Art So Soundtrack, der ist wirklich.
Der ist super, genau. Der ist
absolute Spitze.
Und da spielt, singt Gillian Welch mit Emmylou Harris, ist ja auch eine Legende.
Und ist das, ist, singt George Clooney selber?
Ja, ich glaube ja.
Ja?
Ja, die können ja alle singen immer.
Ja. Die Amerikaner.
Die können ja singen.
Ja.
Ich glaube, so ein Til Schweiger, wenn du den ans Mikrofon
das,
lässt.
Das, aber ich meine, das wäre, finde ich, nochmal was ganz Interessantes.
Vielleicht sollten wir den mit Til Brenner mal ein Album machen lassen.
Ich fände das super, wenn Til Schweiger jetzt im Alter nochmal vielleicht so ein bisschen so eine Crooner-Karriere startet, weil der hat auch so eine schöne durchgesoffene Stimme. Einen leichten Ton und ein bisschen, und da kann man bestimmt fetziger, so das.
Das können
so
wir produzieren,
eine Charakterstimme. Also, Til, melde dich bei uns. Ja. Wir haben dich noch nicht abgeschrieben, wir bringen den Kurs raus. Das ist doch herrlich.
Ja.
Gibt es einen Gesangsauftritt von Til Schweiger? Muss es doch geben. Gibt's, wenn ihr irgendwelche Til Schweiger-Aficionados zuhören, gibt's da, hat er mal was gesungen?
Also, weiß ich nicht, aber es er galt ja auch immer so als Musikaffinen, oder? Ich weiß, als so die ersten Filme rauskamen, Knocking on Heaven's Door, ja, war, glaube ich, einer der ersten von ihm, wo er selber Regie geführt hat.
Ja.
Und dieser Soundtrack, den hat ja wirklich jeder, oder?
Ja.
Das war mit Selig und...
Genau, da singt die Band Selig das Stück von Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.
Ja.
Auch.
Also der scheint Musik zu mögen.
Ja, da ist aber auch wirklich auch so in diesen ganzen Keinohrhasen-Filmen, da war immer so kerniger Indie-Rock.
Kerniger Indie-Rock
und solche Bands.
Ja, wie geht's wohl weiter mit ihm? Wir wissen es nicht genau, aber...
Till, melde dich, wir
nehmen
dich
groß
raus.
Genau, wenn du, nochmal eine Jazzkarriere machen willst, würden wir dir eine Chance geben.
Ja. Ich bin mit Till Schweiger im Jazzclub.
Kann nicht schlecht sein.
Vielleicht mag der Jazz. Das Till Schweiger Quartett. Wie klingt denn das?
Till Schweiger Quartett.
Wie klingt denn das? Das wird Schwitze.
Arno Dübel ist gestorben.
Ach, das ist hier der Arbeitslose.
Mhm.
Ja, hast du da Emotionen?
Ja.
Ja?
Fand den irgendwie gut.
Ja, klar, fetzig. Ja, herrlich.
Ja. Ja, also es tat mir irgendwie leid.
Ja, rest in peace. Auch gar nicht so uralt geworden, ne?
Nee, ich glaube, er hat viel geraucht.
Meinst du, das ist Lebenszeit verkürzend, rauchen?
Und er hat ja einfach Karriere gemacht, indem er einfach gesagt hat, nicht arbeiten ist cool.
Ja.
Das ist ja gar nicht so weit weg von Musikern.
Ja. Genau. Wenn er dazu noch einfach ein bisschen Gitarre gespielt hätte,
wäre es okay gewesen.
Wäre es einfach Künstler.
Ja, und so hat man gesagt, oh, das sind sie, die bösen Arbeitslosen. Hier, das perfekte Beispiel. Und er hat es halt gerne ausgefüllt. So. Meinte, okay, wenn ihr den Evil Master braucht, dann mach ich das. Bärbel Schäfer, hier bin ich.
Ja, bin ich absolut d'accord mit.
Ich mochte den irgendwie gern, ja.
Und wenn man das mit Leidenschaft betreibt,
ja,
die Arbeitslosigkeit, also selbstbestimmt, dann habe ich da gar nichts gegen.
Aber das war jetzt nur ein kurzer Exkurs. Es muss immer mal wieder jemand erwähnt werden, der schon gestorben ist bei unserem Podcast.
Ja, richtig. Gefühl,
worauf weist das hin? An die Vergänglichkeit?
Richtig.
Das ist ja im Jazz auch ein großes Thema. Nur jetzt, wo wir Country und Kontrabass, weil du spielst ja Kontrabass.
Ja, von Zeit zu Zeit.
Von Zeit zu Zeit spielst du Kontrabass und du liebst Country.
Also ich habe einen.
Ja, du hast einen und du spielst ihn auch hin und wieder. Das Gute am Kontrabass ist, man muss keine Kästchen treffen, man kann irgendwas drücken, wird schon klingen.
Boom.
Ja. Nee, es gibt tatsächlich ein Stück von deinem großen Idol James Taylor.
Ja.
Fire and Rain.
Ja.
Auf der Originalaufnahme wird einfach mal ein Kontrabass durchgestrichen. Und du liebst ja den gestrichenen Kontrabass.
Ist es so?
Der wird durchgestrichen, die ganze Zeit, das ist so nervig. Wer hat sich das überlegt? Wer hat gesagt, hier, was ist eine gute Idee? Ich mag den Song eigentlich.
Ich finde ihn auch spitzer.
Aber es wird ja Kontrabass durchgestrichen.
Da höre ich nachher rein. Gibt es da auch einen normalen Bass dazu oder ist es einfach nur der?
Ich glaube,
es ist
einfach nur der.
Den durchgestrichenen Kontrabass.
Ja.
Und durchgestrichen.
Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie so ein Trademark für Country-Musik aus den USA wäre, dass da irgendwie mal so ein gestrichener Kontrabass da unten rumrumort.
Ja.
Nee. Und dann ist es trotzdem ja ein Riesenhit geworden. Und es gibt natürlich auch die großartige Coverversion von El Gero.
Oh, oh, it's a fire. Rain. Ja, mein Lieblingsstück von James Taylor ist Carolina on My Mind.
Kennst du
das?
Ja,
das ist vielleicht das allerbeste Stück.
Carolina
on My Mind. Ganz tolles Stück.
Hat auch der Ryan Adams mal gecovert dann
noch. Ja.
Genau, ja.
Ist aber auch cancelled, glaube ich, Ryan Adams.
Ryan Adams ist gecancelt, ja, stimmt. Aber du hast vorhin Woody Allen erwähnt.
Ja,
wir haben Til Schweiger und an ihn rangeschmissen. Also ich meine.
Also gut. Da gibt es einige Namen auspiepen. Oh Mann. Man überschätzt da auch den Wohlklang des gestrichenen Kontrabass. Das erlebe ich oft, dass Leute dann so denken, und jetzt machen wir so einen schönen gestrichenen Bass und dann stellen die sich immer so ein Cello vor.
Yeah.
Oder was. Aber der konnte, also mit ganz viel Liebe und Mühe kann man das irgendwie, kriegt man da auch einen schönen Ton raus. Aber in der Klangcharakteristik ist der Kontrabass da doch sehr sägig in der gestrichenen Ansprache.
Also das macht doch eigentlich nur Sinn, wenn du da neun Dinger von hast,
ja,
nebeneinander, die dann streichen und so. Dann
ordentlich Wumms.
Dann macht das ordentlich Wumms und
wie
so. Und dann merkt man
auch
nicht, wie schräg das irgendwie ist.
Ja.
Oder?
Was ist ein Halbton unter Freunden?
Ja. Super, okay. Gibt es vielleicht noch irgendwas, um diesen Podcast vielleicht auf der heiteren Note enden zu lassen?
Ach, das war doch jetzt schon ganz heiter, oder nicht? Habe ich noch irgendeine eine kleine Geschichte? Ach so, ja. Hast du noch was?
Nö, sonst also doch jede Menge, aber wir werden jetzt nicht über diese bescheuerte Doku vom Bayerischen Rundfunk über Spotify reden.
Ja, wie bescheuert ist das, müssen wir dann ja mal rausfinden, genau, und was daran bescheuert ist uns. Aber das machen wir vielleicht nächstes Mal.
Ja.
Mal gucken, weil wir sind ja einfach ein zeitsouveränes Medium.
Das heißt,
wir können auch Wochen später über den Schnee von gestern reden.
Ja,
außer Opus, das wird natürlich, muss natürlich zeitaktuell sein.
Auf jeden Fall, der Opus, aber ist auch immer spannend. Aber das Gute am Opus kommt jedes Jahr wieder.
Ja.
Das wird, glaube ich, nicht wieder Echo enden, oder?
Ich wollte so ein bisschen goldene Tourregeln jetzt mal einführen.
Alles klar.
Das ist so eine neue Kategorie. Und zwar, wenn man auf Tour ist, hilft es, wenn wir einige Regeln beachten, damit das Zusammenleben für alle besser ist. Und wir Deutschen, wir lieben Regeln. Die erste Regel, die ich vorstellen möchte, ist die Regel Bandbus. 5 Leute auf der Bühne, dann hat man noch ein bisschen Crew, jemand, der mischt, Tourmanagement, vielleicht Licht. Noch ja. Für ein Merchandise.
Was genau macht nochmal ein Tourmanager?
Ja, das weiß eigentlich niemand so genau. Das weiß wirklich keiner.
Der ist halt dabei.
Ist einfach mit dabei. Eine gute Seele. Genau. Und dann hat man so einen Sprinter gemietet.
Tourmanager hat auf jeden Fall immer einen Printer, einen mobilen Printer.
Ja, das ist ganz wichtig. Und liebe Tourmanagenden, Zuhörer, was wir wirklich lieben, wenn ihr eine Laminiermaschine habt.
Ja, das ist das Geilste.
Laminierte Tourpässe.
Dafür nehmen wir euch mit. Also genau. Also meldet euch, ne? Ich würde auch gerne mal einen Tourmanager eigentlich mitnehmen, aber der wird nur eingestellt oder sie, wenn diese Person eine ordentliche Laminiermaschine hat.
Ja, wir wollen laminierte Pässe. Wir wollen laminierte Setlisten
und alles laminiert.
Diese kleinen Zettel an den Türen,
wo
drauf steht Catering, Garderobe und dann wollen wir auch die Pfeile. Wo es zum Essen geht.
Ich möchte auch laminierte Drinks eigentlich.
Ja, alles. Man kann alles laminieren. Ja. Das ist wirklich toll.
Okay, du wolltest die Tour.
Das heißt, man ist in so einem Sprinter und das ist teilweise sehr eng. Und dann wird immer ja gerne diskutiert, kann ich meinen Koffer nicht hier reinstellen? Kann ich den Koffer da reinmachen? Können wir den unter den Sitz machen? So, jetzt gibt es eine goldene Regel. Und zwar ist es ganz einfach abzuhalten. It's in the name.
Ja.
Der Koffer
gehört in den
Kofferraum.
Ja. Und was da vorne ist, wo Menschen sitzen, das nennt sich nämlich wie?
Die Fahrgastzelle.
Die Fahrgastzelle. Da sitzen
Fahrgäste.
Ja, so ist es.
Und Koffer sind im Kofferraum.
Ja. Genau. Macht überhaupt keinen Sinn, da irgendwelche Jacken hinzulegen oder irgendwelche Taschen.
Ja, Tasche Grauzone. Tasche ist eine absolute Grauzone.
Tasche nimmt ja Platz weg.
Die nimmt Platz weg, aber es ist kein Koffer. It's not in the name.
Aber du tust deine Tasche nicht auf so einen Sitz.
Nein.
Das geht ja gar nicht.
Nein, das geht auch nicht, aber die baumeln dann ja auch im Fußraum rum. Also.
Das gleiche gilt für Backstage, muss man auch sagen.
Ja.
Weil es gibt ja diese schlimmen Bands, die ja erstmal Backstage kommen und alles voll machen mit ihren Jacken und Taschen, alle Sitzgelegenheiten.
Genau. Das Betreten des Clubs, das nennen wir ja im Fachjargon das sogenannte Get-In.
Ja.
Und dann wird der Backstage-Raum betreten und was nach 30 Sekunden passiert, ist, dass jede Sitzgelegenheit mit einer Tasche oder einem Koffer vorgestellt ist.
Schrecklich. Also ich habe mal die Band Joris dabei beobachtet, wie sie wirklich es war ein riesengroßer Backstage, der halt für das ganze Festival in Erlangen, in diesem besagten Unter einem Dach-Festival, das war ein riesengroßer Backstage mit wirklich hunderten Sitzgelegenheiten.
Ja.
Die Band Joris kam rein und hat wirklich alles voll gemacht, so mit ihrem Kram. So. Also sie hatten das Gefühl, so, das ist jetzt deren Aufgabe, sämtliche Sitzgelegenheiten zu besetzen. Und dann hatten sie halt auch noch so ihre Cases auch in den Backstage reingerollt. Die hatten alle Rollen und auf jedem Case stand Joris drauf.
Ja, klar.
Ja, also es war einfach klar so, okay, dass wir sind da und dann hat sich die Band in die Mitte des Raumes gestellt und noch irgendwie Yoga gemacht.
Wir prangern das an.
Ja.
Joris! Wir kriegen euch! So,
bestimmt ein guter Typ, ne? Ich habe ihn nie getroffen.
Aber ja, ich auch nicht. Wir bitten trotzdem die Band Joris jetzt um ein öffentliches Statement. Wir bitten, dass sie Stellung dazu beziehen zu den Vorwürfen. Was ist da los in euren Backstage-Räumen, gerade im Festival-Kontext?
Ja.
Das ist nicht in Ordnung. Also, das wollte ich heute mal ansprechen, die Gepäcklage.
Achso, ich dachte, da kommen ja noch 2-3 weitere Regeln.
Nee, das machen wir jetzt sukzessive. Pro Folge gibt es eine neue goldene Tourregel.
Okay, ja. Also es sind auch so ein kleiner Appell, ne? Damit da nichts schief geht, auch gerade für die jüngeren Leute, die vielleicht das erste Mal mit dabei sind.
Genau.
Also, dass sie gleich wissen, ne?
Ja.
Fahrgastzelle. Kofferraum.
Ganz einfach. Und Möbel, Sitzmöbel. Wer sitzt da drauf? Menschen können nämlich sitzen.
Ja.
Können Koffer sitzen? Nein. Können Taschen sitzen? Nein. Deswegen habe ich nichts auf einem Sitzmöbel zu tun. It's in the name.
Ja.
So einfach ist das.
Ja, finde ich richtig. Absolut. Genau. Okay. Das ist absolut richtig heitere Note gewesen. Genau. Jetzt nochmal so ein Appell an die Leute. Ja. Sehr gut, damit können wir uns eigentlich verabschieden.
Und wir verabschieden uns.
Mit Zwingen grüßen heute mal, oder?
Zwingenden Grüßen.
Zwingen, genau. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Woche.
Tschüss.